Guten Morgen, liebe Geschwister. Solange die Kinder rausgehen, möchte ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen, Markus Evangelium, Kapitel 3. Ich möchte beten. Wer es möglich ist, stehen wir vielleicht noch auf. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Danke für diese Zeit, für die Gemeinschaft untereinander und vor allem unter deinem Wort. Herr, danke, dass du uns dienen möchtest durch dein Wort. Danke, dass wir dir dienen dürfen durch unsere Anbetung. Das ist ein Riesenvorrecht. So bitte ich dich, Herr, lass dein Wort heute reichlich in unseren Herzen wohnen. Erleuchte du unser Herz. Mach du es weise zum Verständnis. Herr, lehre du durch deinen Geist. Bestätige, was von dir ist und was wahr ist und was richtig ist und notwendig ist. Herr, und schenke Freimütigkeit und Klarheit, gerade, Herr, über dieses Thema, über das wir heute nachdenken. Ich bitte dich, Herr, gib Klarheit durch deinen Geist, darum bitte ich dich. Amen. Nach einer längeren Pause möchte ich gerne mit euch im Markus-Evangelium weiter den nächsten Abschnitt anschauen, über den nächsten Abschnitt predigen, bevor ich diesen Text lese. Möchte ich auch wieder Viktor ein paar Fragen stellen, die uns darauf vorbereiten sollen, was der Text uns lehrt, was der Text uns bringt. Es ist ein sehr, sehr herausfordernder Text und ein nicht einfacher Text, den wir heute haben. Wir glauben doch, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um alle Sünden, die Sünden der Welt zu tragen. Jesus Christus ist gekommen, um deine und meine Sünden zu tragen, um deine und meine Sünden zu vergeben. Das ist unser Halt, das ist unser Glaube, daran halten wir fest. Die Frage, die ich dir persönlich stellen möchte, glaubst du, dass Jesus alle Sünden vergibt? Und andersrum, gibt es eine Sünde, die er nicht vergibt? Gibt es eine Sünde, die nicht vergeben wird? Und die Bibel lehrt, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. Also wir halten uns so fest und ich bin mir sicher, dass unsere Hoffnung, unser Glaube, dass Jesus für alle unsere Sünden gestorben ist, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und doch lehrt unser Text heute, und das ist die Herausforderung und Ernsthaftigkeit in diesem Text, die Bibel lehrt, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird, die nicht vergeben wird. Wenn ihr Markus Kapitel 3 aufschlagt, Vers 29 ist diese Aussage. Da heißt es, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist einer ewigen Sünde schuldig. Das ist ernst, oder? Wer gegen den Heiligen Geist sündigen wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit. Im Matthäus-Evangelium heißt es, weder in diesem Zeitalter, sondern auch noch im zukünftigen. Also es gibt keine Vergebung für ihn. Und dann heißt es, er ist der ewigen Sünde schuldig. Also bekannt ist das, und ihr mit Sicherheit habt ihr schon davon gehört, von der Sünde gegen den Heiligen Geist oder die unvergebbare Sünde. Und ist das biblisch? Ja, es ist biblisch. Wir haben hier einen Text, und gerade der Predigttext von heute spricht darüber. Im Matthäus-Evangelium, wenn ihr das mit aufschlagt, Matthäus 12, Vers 31, finden wir eine ähnliche Aussage im gleichen Zusammenhang. Matthäus Kapitel 12, Vers 31. Dort redet Jesus und sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Also jede Sünde und jede Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, den wird nicht vergeben. Weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Das ist schon präziser und noch mehr herausfordernder. Jesus sagt, man mag lästern, man mag sündigen, sogar gegen den Sohn Gottes lästern und sündigen, das wird vergeben werden. Aber wenn gegen den Heiligen Geist sündigt, dem wird nicht vergeben werden. Eine Stelle möchte ich euch noch lesen, um zu zeigen, dass das eine biblische Lehre ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, am Ende seines Briefes, schreibt Johannes Vers 18. Also ich lese ab Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass sie bitten sollen. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also, es gibt eine Sünde, die zum Tod ist. Und es gibt Sünden und Ungerechtigkeit, die nicht zum Tod sind. Und Johannes sagt, für die Sünden, die nicht zum Tod ist, dafür sage ich, betet und euch wird Leben gegeben. Es gibt aber eine Sünde, für die ich sage, betet, braucht nicht dafür beten. Es ist eine Sünde zum Tod, die wird nicht vergeben werden. Ich hoffe, die drei Stellen reichen schon eigentlich, die sind aus der Schrift, um zu zeigen, die Bibel lehrt und die sagt, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. Jetzt, was ist diese unvergebbare Sünde? Wer kann sie begehen und wer begeht sie? Wann wird sie begangen? Und viel wichtiger ist, habe ich oder du sie vielleicht schon begangen? Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit heute Morgen. Ja? Wir brauchen Klarheit darüber. Wir brauchen Klarheit darüber, was die Schrift über diese Sünde spricht, über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn es ist sehr ernst, denn davon hängt ab, ob du gerettet bist oder nicht. Und wer sich dessen schuldig geworden ist, hat keine Vergebung in Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt hast. Oder hast du mal einen Zeitpunkt in deinem Glaubensleben gehabt, wo du damit gerungen hast oder Angst gehabt hast? Oder vielleicht hast du heute immer noch Angst, dass du diese Sünde begangen hast oder begehst? Gern würde ich jetzt gerne in die Herzen hineinschauen oder in die Gedanken, um zu sehen, wer. Aber ich kenne es von mir selbst. Ich kenne auch nicht wenige, die damit große Schwierigkeiten haben, die damit gerungen haben. Es gab Zeitpunkte in ihrem Glaubensleben, sie hatten Angst, diese Sünde begangen zu haben. Und sie haben gesagt, was ist, wenn ich sie begangen habe? Was ist, wenn ich gegen den Heiligen Geist gelästert habe? Vielleicht werde ich nicht gerettet. So, was ist diese Sünde? Was ist diese Sünde? Lasst uns mit Sorgfalt und Ernsthaftigkeit. Jedes Thema in der Bibel ist ernst, jedes Thema. Aber es gibt einfachere ernste Themen und schwierigere ernste Themen. Und dieses Thema, ich glaube, ernster geht's nicht. Davon hängt's ab und in diesem Verständnis und im Glauben, was die Schrift darüber sagt, ob ich gerettet bin oder nicht, oder? So, ich denke, dass wir da eine Klarheit haben müssen von der Schrift, was die Bibel da sagt. Es gibt viele Ansätze, das zu lösen. Es gibt viele Auslegungen dazu. Und ich denke, es ist gut, wenn wir ins Wort gehen, wenn wir schauen, was steht da und damit uns vom Wort Gottes ausrichten lassen und der Geist dir und mir aufs Herz legen und belegen und bestätigen soll, was diese Lehre ist. Lass uns den Text lesen, der heute als Predigtext zu diesem Thema steht. Markus Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 20 bis Vers 35. Ein langer Abschnitt. Und er kommt in ein Haus, und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als die Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen? Und wenn ein Haus in sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können? Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, an dieser Stelle heißt im Griechischen Amen. Das einzige Mal, dass in diesem Zusammenhang sowas steht. Amen, ich sage euch, oder wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen des Menschen vergeben werden und die Lästerung, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Ist noch nicht fertig. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, sieh, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist der Predigttext. So viel Inhalt. Und neben den so viel Inhalt auch so viele Details, eine Fülle an Informationen, die in diesen Versen wir haben. Und die Gefahr besteht, bei der ganzen Fülle und bei so vielen Details die Hauptsache dann zu übersehen. Und darum bemühe mich in zwei Predigten diesen Text mit euch anzuschauen. Heute möchte ich erstmal die Hauptbotschaft und die Hauptstoßrichtung und das Hauptanliegen, was dieser Text uns sagt. Und hier geht es darum, den Umgang bzw. die Definition von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Definition der ewigen Sünde. Die Erklärung, was ist die Sünde, die nie vergeben wird. Das ist das Hauptanliegen von diesem Text. Und das ist über das, was ich mit euch heute nachdenken möchte. Und das andere, dann die Argumentation und da gibt es so viele Details, wie Jesus das darlegt, wie er belegt und wie er argumentiert, und das würde ich gerne in übernächsten Sonntag mit euch anschauen. Aber heute einfach dieser Hauptgedanke, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wer ist der ewigen Sünde schuldig geworden? Das ist das Thema. Interessant und sehr interessant ist, dass Markus durch den Heiligen Geist zwei Begebenheiten, die in anderen Evangelien an anderen Stellen berichtet werden, zusammenbringt. Kein Evangelist hat das so dargestellt, wie Markus es dargestellt hat, denn wir haben hier in gewisser Weise so eine Art Sandwich. Oder zwei Begebenheiten werden ineinander verflochten und miteinander verknüpft. Eigentlich erzählt Markus, durch den Heiligen Geist inspiriert, wie die Familie, die Angehörigen Jesu nach Hause holen wollen. Und mitten in dieser Erzählung macht er eine Unterbrechung nach Vers 21 und berichtet einen längeren Abschnitt mit einigen Versen von Vers 22 bis 30, erzählte, wie die schriftgelehrten Pharisäer aus Jerusalem Jesus beschuldigen, er ist besessen. Und nachdem er das erzählt hat, kommt er wieder zurück zu der Erzählung über die Angehörigen, die Jesus nach Hause holen wollen, und erzählt, dass es für sie schwierig war, weil sie kamen nicht an ihn ran. Und dann kommt die Antwort Jesu, meine Familie sitzt hier. Also zwei Ereignisse, aber die Markus-Evangelium zusammengebracht werden. Eigentlich stehen sie für sich selbst und man könnte über beides auch nachdenken und predigen und lehren und Wahrheiten ziehen. Wenn man diese Ereignisse auseinander betrachtet, nicht gemeinsam anschaut, dann haben wir in dem einen, wo die schriftgelehrten Pharisäer Jesus der Sünde bzw. der Besessenheit beschuldigen, und die andere Begebenheit, wo es darum geht, wer sind die wahren Verwandten, wahre Familie. Und so wird das oft auch dargestellt. Aber Markus zeigt uns auf, dass diese beiden Ereignisse zusammengehören und dass aus diesen beiden Ereignissen wir etwas lernen und dass sie sich ergänzen und untereinander erklären. Warum bringt er sie zusammen? Was haben diese Ereignisse beide gemeinsam? Was verbindet sie? Vers 21 heißt es, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Sie lästern ihn. Seine Familie, seine Angehörigen lästern Jesus und sagen, er ist von Sinnen. Darf ich sagen, er ist durchgeknallt. Er ist verrückt geworden. Das ist nicht angenehm, gell? Das ist nichts, was man von seiner eigenen Familie über seinen Dienst hören will. Er ist durchgeknallt. Er ist von Sinnen, er ist verrückt geworden. Und in Vers 30 haben wir die Erklärung von den schriftgelehrten Pharisäern, beziehungsweise Jesus sagt es, Markus deutet es, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Es gibt zwei Aussagen von der Familie, von den Angehörigen. Sie sagen, er ist von Sinnen, Und es gibt die eine andere Aussage von schriftgelehrten Pharisäern, sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Beide lästern. Das ist das Gemeinsame. Und darum bringt Markus und der Geist Gottes in das beides zusammen. Beide lästern. Das ist das, was die beiden Ereignisse gemeinsam haben. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Dass der ersten Gruppe es vergeben wird und der zweiten nicht. Beide lästern. Beide lästern gegen Jesus, gegen ihn. Weil sie sagten, er ist von Sinnen. Und sie sagten, er hat den unreinen Geist. Der Unterschied aber ist, den Angehörigen wird diese Sünde vergeben. Aber den schriftgelehrten Pharisäer wird die Sünde nicht vergeben. Die einen haben sich nicht der ewigen Sünde schuldig gemacht und die anderen haben sich der ewigen Sünde schuldig gemacht. Den einen wird vergeben, die anderen wird nicht vergeben. Warum? Beide haben ihn doch gelästert. Die einen haben nicht den Heiligen Geist gelästert, die anderen haben den Heiligen Geist gelästert. Warum? Diese Verse, und darum gehören sie zusammen, und darum werden sie auch so miteinander uns dargestellt, die erklären uns und geben uns einen guten Hinweis, eine gute Spur, dass wir fähig sind, das zu unterscheiden. Das ist die spannende Frage. Warum wird es den Angehörigen vergeben? Warum, dass es ihnen vergeben wird, möchte ich euch gleich erklären. Und warum wird es den Schriftgelehrten und den Pharisäern nicht vergeben? Lasst uns das im Text schauen. Nicht nur einfach meine Meinung dargeben. Es ist unter anderem ist es meine Überzeugung, mein Verständnis. Aber von der Schrift her möchte ich es euch versuchen aufzuzeigen. Und ich hoffe, ihr werdet prüfen, mitlesen und mitverfolgen. Und wenn Gott Gnade schenkt, auch mitverstehen, was der Unterschied ist. Vers 20. Ich möchte euch zuerst diese beiden Berichte, die als Klammer sozusagen dastehen, die am Anfang und am Ende stehen. In der Mitte ist dieser Bericht von den schriftgelehrten Pharisäern und am Anfang die Angehörigen und am Ende die Angehörigen. Am Anfang ist die Rede von seiner Familie und am Ende ist die Rede von seiner wahren Familie. Und das ist sozusagen wie eine Klammer, umschließt das diese mittlere Aussage. Und in die Mitte werden die Verse 22 bis 30 gestellt. Das ist die Hauptbotschaft, das ist das Eigentliche, darum geht's. Aber lasst uns diesen Zusammenhang, diesen Kontext uns etwas anschauen. Vers 20, und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen könnten. Das gibt uns diesen Hintergrund, das nimmt uns in diese ganze Begebenheit hinein. Das Haus wiederum spielt eine Rolle, immer wieder spielt dieses Haus eine Rolle. Von welchem Haus ist hier die Rede? Ich denke sehr, sehr wahrscheinlich das Haus von Simon, Petrus und seinem Bruder Andreas. Immer wieder ist dieses Haus ein Ort vieler Ereignisse, die da stattgefunden haben. In Kapitel 1, Vers 29, nur als Erinnerung, wir sind schon lange da durch diesen Text, da geschieht in diesem Haus die Heilung der Schwiegermutter von Petrus. Jesus kommt in dieses Haus, um zu essen, nachdem er in der Synagoge geheilt hat und den Dämonen ausgetrieben hat. Gehen Sie in dieses Haus. Dieses Haus liegt in Kapernaum. Dankeschön. In Kapernaum liegt dieses Haus. Und Jesus kommt eigentlich aus Nazareth, aber lebte jetzt bei Petrus und Andreas. Und das war sozusagen seine Schaltzentrale. Das war, von da aus ging er und diente und missionierte und verkündigte und predigte und kehrte immer wieder an diesen Ort zurück. Und dieser Ort blieb nicht sein Rückzugsort. Jedes Mal, wenn er in dieses Haus kam, das war bekannt, sobald er da kam, ging eine Rundmail und eine WhatsApp-Nachricht los. Und alle wussten Bescheid und alle strömten und alle kamen und es überfüllte das Haus. Zuerst heißt es bis zu der Tür, dann in Kapitel 2, zum Beispiel Vers 1, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und als es bekannt wurde, dass er im Haus sei, da versammeln sich viele. Es ist das Haus, in dem das Dach abgedeckt worden ist. Das war das Haus von Petrus und Andreas, sie mussten es wieder später reparieren wahrscheinlich. Das ist dieses Haus, wo immer und immer und immer wieder Dinge sich ereigneten, weil die Menschen strömten da dahin. Das, was hier aber uns berichtet wird, bekommt eine Dimension, wie sie vorher nicht da war. Hier heißt es, er kommt wieder in dieses Haus und es versammeln sich so viele Menschen. Es, es, Der Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit und die Neugier und all das war so groß, es kamen so viele Menschen, dass er nicht mal Zeit und nicht mal Platz fand, um ein Essen zu sich zu nehmen. Sie konnten sich nicht mal stärken. Er kommt hinein und er konnte sagen, okay, kurz Mittagspause oder kurz Vesper, lass uns kurz was essen und dann weiter. Nicht mal Zeit dafür. Nicht mal Zeit, aber auch kein Raum, kein Platz. Die Küche voll, der Flur voll, das Wohnzimmer voll, alles voll. Die Menschen waren da und es nahm Dimensionen an, die dazu geführt haben, dass das sich so rumgesprochen hat, dass es sowohl bei der Familie wie bei den schriftgelehrten Pharisäern und nicht nur in den Synagogen und in der Gegenden, sondern bis zu der obersten Riege, nämlich in Jerusalem. Die Obersten der Obersten, das waren die Chefs der Chefs. Selbst bis zu ihnen ist es so durchgedrungen und sie merkten, es bekommt jetzt eine Dimension, es nimmt jetzt eine Größe an. Da müssen wir handeln. Beide sagen, wir müssen handeln. Das wird jetzt verrückt. Die Familie hört das. Schaut mal in Kapitel 3, Markus Evangelium, Vers 21. Und als die Angehörigen es hörten, sie sind nicht dabei. Die gehen nicht mit Jesus mit. Die leben in Nazareth, ungefähr 40 Kilometer entfernt. Sie stecken nicht mittendrin. Sie ziehen mit ihm nicht von Ort zu Ort wie die Jünger. Sie sind zu Hause, seine Familie. Aber was sie immer wieder hören, die hören immer Gerüchte, die hören Geschichten. Und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und sie bekommen es mit, dass die Leute ihn umbringen wollten. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, um ihn umbringen zu können. Das kriegen sie mit. Das heißt, sie merken, das, was da geschieht, das nimmt so eine politische, religiöse Dimension, das ist unüberschaubar. Er wird Schaden nehmen, wir werden Schaden nehmen, alle werden Schaden nehmen. Und die Familie fühlt sich verantwortlich einzugreifen. Sie fühlt sich verantwortlich einzugreifen. Die religiösen Führer fühlen sich verantwortlich einzugreifen. Es gibt viele Fragen, es gibt viele, die auf Antworten suchen, die wissen wollen, ist das echt, ist das nicht echt, ist es der Sohn Gottes, ist es der Messias? Und sie stehen in einer Situation, sie müssen es erklären, sie müssen es belegen, sie müssen sich entweder dazustellen oder es verwerfen. Die können nicht mehr zwischendrin. Sie müssen sich positionieren. Es nimmt eine Größe, eine Dimension, die bedrohlich scheint zu sein. In Vers 21 heißt es, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Eigentlich heißt es, um ihn mit Gewalt nach Hause zu bringen. Also sie gehen nicht nur hin und sagen, hey, lass uns mal eine Runde reden. Erklär mal, was da geschieht, warum tust du, was du tust. Sie haben zu Hause einen Rat gehalten. Die haben beschlossen, er ist durchgeknallt. Ihr ältester Bruder, ihr ältester Stiefbruder, nicht Stiefbruder, Halbbruder, ihr ältester Halbbruder ist verrückt geworden. Anders können wir uns nicht erklären. Und was wollen sie tun? Sie wollen eingreifen. Wer sind die? Wer sind die Angehörigen? Nur ganz kurz dazu. Ab Vers 31 bis 35 sagt Jesus, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Diese stehen da und wollen ihn nach Hause holen. Die Mutter, das ist die Maria. Glaubt ihr, dass Maria gedacht hat, Jesus ist verrückt geworden? Steht's? Hier steht's. Und als die Angehörigen es hörten, gingen sie los mit ihm, um ihn zu greifen. Und es kommen, Vers 31, und es kommen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und sagten, er soll rauskommen. Maria ist dabei. Ich habe einige Kommentare gelesen und die wollen es nicht glauben, dass unsere Maria, das ist ja fast katholisches Gedankengut, die heilige Mutter Gottes, Jesus für verrückt gehalten hat. Das ist undenkbar. Doch. Warum? Sage ich gleich was dazu, meine Gedanken. Der Punkt ist aber, die Familie, die Mutter ist da, Maria ist da, die Brüder sind da. Wusstest du, dass Jesus noch vier Brüder hatte? Wer kennt sie mit Namen? 3 beginnen mit, auch mit einem J. Ja? Also es gibt einen Jakobus, dann einen Judas, dazwischen gibt es noch einen Joses und einen Simon. Da ich mit Namen nicht so gut unterwegs bin, musste ich mir das auch erst erlesen. Und also Jakobus, Joses, Judas und Simon, das sind die 4 Brüder. Mit Jesus 5 Söhne hatte Maria und mindestens 2 Schwestern. So, Großfamilie. Interessanterweise wird hier Josef nicht erwähnt. Und ich habe nur eine Erklärung dafür, er ist schon tot. Ja. Wir finden Josef eigentlich nur bei der Weihnachtsgeschichte, bei der Geburt und dann später nicht mehr, als Jesus 30 Jahre alt ist, hören wir nichts mehr von Josef. Und bei der kurzen Lebensdauer zu der damaligen Zeit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, Josef hat dann nicht mehr gelebt. Jesus eigentlich als der Älteste hätte wahrscheinlich auch die Verantwortung für das Haus übernehmen und die Familie, aber er war nicht da, er war unterwegs. Einiges müsste wahrscheinlich hat dazu gehört, dass die Familie zu diesem Schluss gekommen ist, aber der Punkt ist, sie hören das, sie merken, es nimmt Dimensionen an, die nicht gut sind. Sie gehen los, 40 Kilometer wahrscheinlich, wieder Maria auf den Esel und gehen hin. Brüder, Schwestern, alle kommen zusammen. Wie nennt man das? Intervision oder so. Sie kommen und sie wollen ihn nach Hause holen. Sie sagen, es reicht, es ist genug. Hast genug angestiftet, hast genug angerichtet. Es gibt genug Tumult, es gibt genug Probleme. Du kommst nach Hause jetzt, jetzt reicht's. Und nicht eine Bitte, nicht eine Nachricht, komm bitte zurück, schütze dich und schütze unsere Familie, es kommt uns nicht gut. Nein, sie wollen ihn mit Gewalt holen. Das heißt, wenn es notwendig, packen sie ihn und bringen ihn nach Hause. Es gab eine Situation in meiner Familie, da habe ich das mit meinem Vater gemacht. Ich werde bis heute nicht vergessen. Wir haben uns ins Auto gesetzt, sind hingefahren und haben meinen Bruder mit Gewalt nach Hause geholt. 40 Kilometer unterwegs. Wollen ihn greifen, wollen eingreifen. Warum? Die Aussage ist schockierend. Denn sie sagten, das war ihr Beschluss, er ist von Sinnen. Er ist verrückt. Er überschaut es nicht mehr. Er kann das nicht mehr einordnen. Er hat das nicht mehr unter Kontrolle. Was er da tut, er merkt nicht mal, was da geschieht. Er hat keine Ahnung, was es für einen Schaden nimmt, was er da tut. Wir müssen eingreifen. Liebe Geschwister, dass die Brüder das so dachten, das leuchtet ein, weil wir eine Stelle unter anderem haben. Schlag mal mit mir Johannes Kapitel 7. Kapitel 7. Ab Vers 1 möchte ich euch vorlesen. Johannes Evangelium. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, und denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder, also die 4, die wir haben, sprachen seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Also sie empfehlen eigentlich da und sagen, geh und zeig doch, was du alles da machst, dass die Jünger deine Werke tun. Dann, als er dann anfängt, seine Werke zu tun, wollen sie wieder zurückholen und sagen, das ist zu viel. Schaut mal Vers 4. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu werden. Sie sagen, Jesus, wenn du berühmt werden willst, dann geh doch nach Judäa, geh doch nach Jerusalem, da sind doch die Obersten, da sind doch die religiösen Menschen, geh dahin und zeig dich, wenn du berühmt werden willst. Glaubt mir, das haben sie nicht getan, weil sie ihn fördern wollten. Das haben sie getan, weil sie ihn nicht zu Hause haben wollten. Wisst ihr warum? Keiner möchte einen perfekten Bruder zu Hause haben. Keiner. Und ich meine nicht, weil er immer dann alles aufräumen wird und alles reparieren wird. Und dazu muss man nicht mal was machen, er muss nur sagen. Und das wird. Ja. Das ist nicht das. Sondern in seinem Licht waren seine Brüder alles andere als gut. Gell? Er war immer besser. Und das hassen wir. Wenn etwas schiefgegangen ist, wer war es nicht? Wenn etwas kaputt gegangen ist, wer war es nicht? Wenn etwas im Kühlschrank fehlte, wer war es nicht? Wenn jemand den Hof nicht gefegt hat, wer war es nicht? Es war nicht die Frage, wer von euch fünf war es, wer von euch vier war es. Ja, Jesus war außen vor, von Jugend auf, von Kind auf, ohne Sünde. Sie hassten es. Und die kam an den Punkt, wo ich sage, geh weg von uns. Geh weg. Und dann Vers 5. Warum? Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie glaubten nicht an ihn. Sie haben das nicht verstanden. Sie hassten ihn, sie mochten ihn nicht. Seine Familie mochte nicht Jesus. Seine Brüder mochten ihn nicht. Sie glaubten nicht an ihn. Sie sagten, geh weg von uns. Geh weg. Das sind Familien, das sind Umstände. Das ist das eine. Aber dass die Maria auch jetzt an den Punkt gekommen ist, wo sie sagt, Jesus ist verrückt geworden. Maria, was hat sie alles erlebt? Erinnern wir uns, was hat sie alles erlebt? Sie erlebte, wie sie schwanger wurde und das niemand erklären konnte, außer ein Engel. Und der Engel kam zu ihr und sagte, das in dir ist gezeugt vom Heiligen Geist. Dann erlebt sie, wie der Engel sagt, geh zu deiner Tante. Und sie ist auch schwanger. Und sie geht hin und das geschieht. Und die Tante sagt, in dir, das ist der Sohn Gottes. Das ist eine Menge, oder? Sie erlebte, wie ihr zukünftiger Mann sagt, auch mir ist der Engel erschienen. Dann erlebte sie die Geburt. Und dann erlebte, wie der Engel oder wie die Weisen aus dem Morgenland kommen und Geschenke darbringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das heißt, und die Maria behielt das alles in ihrem Herzen. Sie bewegte das. Sie hat es nicht vergessen. Als Lukas mit ihr damals sprach und das Evangelium schrieb, hat sie ihm das erzählt. Er hat es aufgeschrieben. Aber wie kommt sie jetzt an diesen Punkt? Sie erlebte die Bewahrung, wie das Kind nach Ägypten gehen sollte, wie es zurückgehen sollte. Wieso zweifelt Maria? Wisst ihr warum? Weil Maria nicht heilig ist. Weil Maria nicht Gott ist, sondern Mensch ist. Weil eine Maria ist wie du und ich, ein Mensch mit Zweifeln und Unglaube. Wem hat Gott es in besonderer Weise auch offenbart, dass Jesus der Sohn Gottes ist und klare Zeichen gegeben? Und er hat auch gezweifelt. Johannes der Täufer. Auf den du den Heiligen Geist kommen siehst, der ist es. Er ist es. Und er kommt es und gibt dieses Zeugnis und verkündigt. Er, nicht ich. Und dann sitzt er im Gefängnis und dann sagt er was? Oh, ob das richtig ist? Bist du es wirklich? Also er kam genau so einen Punkt seinem Leben, wo er Zweifel hatte. Maria auch. Maria ist nicht die Heilige, die in zum Beispiel in der katholischen Kirche dargestellt wird, zu der man beten muss. Wir beten zu unserem Herrn, nicht zu Maria. Sie ist ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen, Regungen wie du und ich. So, die Familie, Markus 3 wieder zurück, die Familie macht sich auf, Jesus gefangen zu nehmen. Sie sagen, er ist von Sinnen. Sie glauben nicht an ihn, sie zweifeln an ihn. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Sie machen sich nicht der Sünde, der ewigen Sünde schuldig. Sie sündigen nicht gegen den Heiligen Geist. Ihnen wird vergeben, all das, den Brüdern wird vergeben, der Maria wird vergeben, den Schwestern wird vergeben. Warum? Ich sage euch warum, weil die Bibel sagt, sie sind gläubig geworden. Sie können sich dieser Sünde nicht schuldig gemacht haben. Sie sind gläubig geworden. Denn wenn sie sich da versündigt hätten, dann hätten sie nicht zum Glauben hätten kommen können. Denn diese Sünde ist ewig, wird nicht vergeben, weder hier noch später. Also woher weiß ich, dass sie gläubig geworden sind? Ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte mit mir aufzuschlagen. Apostelgeschichte 1. Da ruft jemand an. Apostelgeschichte 1, nach der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt kehren die Jünger zurück in das Obergemach und dann schaut mal ab Vers, ich lese ab Vers 13. Und als sie hingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus und Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Nach der Auferstehung, nachdem Jesus sich offenbart hat, als sie dann sich trafen und Pfingsten geschah, der Geist Gottes kam, waren die Familie dabei. Da waren sie schon dabei. Maria war dabei und die Brüder dabei und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die Schwestern auch dabei. Sie waren dabei. Wisst ihr, dass zwei von diesen Brüdern also einen Brief für uns hinterlassen haben, das in die Bibel aufgenommen worden ist? Der Jakobusbrief ist nicht von dem Apostel Jakobus, sondern von dem Bruder Jesu. Das ist der Jakobusbrief, den wir auf der Gemeindefreizeit dann miteinander behandeln werden. Das hat dieser eine Bruder geschrieben, der gesagt hat, er ist von Sinnen. Der andere, der das gesagt hat, ist Judas. Schlag mal mit mir Judas 1, Vers 1 an. Da gibt es ja keine Kapitel. Judas 1. Judas schreibt, Judas, ich warte kurz. Also Judas 1. Voll ungewohnt zu sagen, gell? Judas 1, nicht 1, Vers 1, sondern einfach nur 1. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt hat. Barmherzigkeit und Friede und so weiter. Also Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen. So, das ist der Judas. Er ist Knecht Jesu, aber der Bruder von dem Jakobus, von welchem Jakobus? Der den Brief geschrieben hat. Warum das der Jakobus ist und nicht der Apostel Jakobus? Weil der Apostel Jakobus schon sehr, sehr, sehr früh Märtyrer tot gestorben ist, der erste Märtyrer gewesen. Der Jakobusbrief ist viel später geschrieben worden, ist von dem Bruder. Was ich damit sagen will, sogar Paulus sagt, dass Jesus, als er erschienen ist, in 1. Korinther 15, glaube ich, nee, 2. Korinther 15, glaube ich, ist das, als er Jesus erschienen ist, sagt er ist extra wem erschienen? Jakobus. Jakobus war dann die Säule in der Jerusalem-Gemeinde. Die Menschen haben vor ihm mehr Ehrfurcht gehabt dann später als von Petrus. Er ist so eine Autorität geworden. Einer dieser Brüder hatte so eine große Rolle in der Gemeinde. Er kann nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Warum wurde ihnen diese, das ist schon hart, oder? Sie sagen zu Jesus, er lästert. Die Familie hat ihn verworfen. Sie haben nicht verstanden, was er tut. Die haben gesagt, er ist durchgedreht. Es ist schon hart, wenn die Familie nicht hinter einem steht. Die Ängsten, die Familie, wenn sie einen nicht versteht. Ich werde das Thema nicht vertiefen. Aber warum wurde ihn vergeben? Ich möchte euch etwas sagen, das ist die erste Aussage, die wir begreifen müssen, verstehen müssen, wenn wir die Sünde gegen den Heiligen Geist verstehen müssen, wollen. Oder was die ewige Sünde ist eigentlich. Weil sie es unwissend taten. Das ist der Unterschied. Sie haben es unwissend getan. Ich möchte euch das kurz zeigen. 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Also, dass ihm vergeben wurde, hoffe ich von der Schrift, dass wir ein klares Zeugnis haben, oder? So. Paulus sagt, warum das so ist. In 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 12, schreibt er über seinen Werdegang, über seine Berufung. Und dann sagt er Folgendes. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer, Unverfolger und Gewalttäter war. Schaut mal, wie bezeichnet Paulus sich zuerst? Er war ein Lästerer. Er hat gelästert. Gegen wen? Ja, gegen diese Sekte, sagt er. Gegen diesen neuen Weg. gegen diesen Messias, gegen den Christus. Er war ein Lästerer. Jesus sagt ja später, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Paulus sagt, ich war ein Lästerer. Und schaut mal, was er dann sagt. Nicht nur ein Lästerer, sondern ein Verfolger und Gewalttäter. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Da sind diese zwei Dinge. Er hat es unwissend und in Unglauben getan. Darf ich das so sagen? Er hatte keine Ahnung gehabt. Er hatte keine Ahnung gehabt, wer wirklich dieser Jesus war. Er hatte keine Ahnung gehabt, eigentlich gegen wen er wirklich da kämpft. Er hatte keine Ahnung gehabt, was Gott über ihn gesagt hat, was Gott über ihn verheißen hat. Er hatte keine Ahnung gehabt, was er eigentlich da tut. Er ist da mitgeschwommen in diesem ganzen Zug des Zorns, in dem ganzen Zug des Hass. Er ist da mitgegangen, die anderen haben gehasst und er war ein Eiferer und hat für seine Lehre und für seine Obersten sich ereifert, hat die Klamotten gehalten und war dabei. Ja, das muss schon richtig sein. Hat da mitgemacht bei all dem Spiel, bei all dem Hass. Er war dabei. Und wenn die das sagen, dann muss es schon richtig sein. Wenn sie ihn verwerfen, muss das schon richtig sein. Aber er selbst hatte keine Ahnung gehabt. Er war unwissend. Er hatte keine Klarheit gehabt. Und darum war er im Unglauben. Und dann sagt er, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Genau wie seine Familie. Sie dachten, er ist verrückt geworden. Sie haben keine Ahnung gehabt, was er ist, was er tut. Sie glaubten nicht an ihn. Sie erkannten ihn nicht, sie verstanden nicht. Sie waren nicht mittendrin. Was der Unterschied? Wir werden gleich sehen, was der Unterschied ist. Sie haben das unwissend getan. Sie haben das unwissend getan. Wer von euch kann sich noch erinnern an die letzten Worte Jesu am Kreuz? Er hatte einige gesprochen. Eins sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich hoffe, jetzt macht es Sinn, warum er so betet. Für wen betet er? Darf ich wirklich euch herausfordern? Was glaubt ihr, für wen betete Jesus da am Kreuz, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Er betete nicht für die, die wissentlich das gemacht haben. Wir denken, jetzt betet da und die Feinde stehen da und haben ihn gekreuzigt und spotten ihn über und die Pharisäer stehen da ins Gesicht und lachen und sagen, ha, der hat sich auf Gott gewälzt, hat sich auf Gott vertraut und wo ist er? Und dann, Jesus betet nicht für die. Jesus betete nicht für die schriftgelehrten Pharisäer, als sie da vom Kreuz standen und ihn spotteten, betete nicht für sie und sagte, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr warum? Sie wussten, was sie tun. Und das möchte ich euch gleich zeigen. Sie wussten es. Für sie betet er nicht. Sie haben sich der ewigen Sünde schuldig gemacht. Für wen betet er? Wer wusste nicht, was er da tat? Wisst ihr, wer sich unterm Kreuz bekehrt hat? Der römische Soldat stand da, der Hauptmann. Und dann guckte er hoch und dann merkte und sagte, das ist wahrlich der Sohn Gottes. Sie waren Handlanger. Die schriftgelehrten Pharisäer wissentlich bringen sie zu ihnen und sagen, kreuzigt ihn. Sie hatten noch keine Ahnung gehabt, wer es ist. Sie spotteten ihn und sagten, lästerten, wenn du der Sohn Gottes bist. Sie legten ihm ein Gewand an, sie die Dornenkrone, sie schlagen ihn, sie lästerten ihn, sie bespuckten ihn. Aber sie haben keine Ahnung gehabt. Wisst ihr, warum nicht? Ich werde es gleich euch zeigen. Weil sie kein Licht hatten, weil sie keine Offenbarung hatten, weil sie nicht das Wort kannten. Sie taten es unwissend. Und Jesus betet für die. Die kreuzigen ihn, die schlagen die Nägel durch die Hände und er sagt, Vater, sie haben keine Ahnung, für wen sie sich gerade als Handlanger hingeben. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Sie haben keine Ahnung, wen sie gerade kreuzigen. Vater, vergib ihnen. Und der Erste, der diese Barmherzigkeit erfahren darf, ist der römische Soldat. In diesem Sinne sagt Paulus auch, ich war ein Handlanger. Hab mich da schuldig gemacht, bin umhergezogen, hab die eingefangen alles. Ich tat es unwissend. Aber als die Herrlichkeit, als das Licht erschien und als Jesus ihm begegnete, dann war es vorbei mit der Unwissenheit. Dann war es vorbei. Ich hoffe, ihr spürt, wohin der Zug geht. und was die Sünde gegen den Heiligen Geist eigentlich ist. Geht mir mit mir kurz nochmal wieder zurück zu Markus 3. Ab Vers 31. Sie kommen und das Haus ist proppenvoll. Sie kommen nicht zu Jesus hin. Sie können ihn nicht mit Gewalt packen. Dann rufen sie. Die sagen, sagt mal, der soll mal rauskommen. Ganz tückisch, gell? Er soll mal rauskommen, wir kommen nicht durch. Und dann gibt Jesus eine Antwort, die sehr erstaunt. Und er sagt, die sagen, hier, deine Mutter ist da, deine Brüder sind da, deine Schwestern da. Und dann guckt Jesus um sich herum und sagt, hier meine Mutter, hier meine Brüder und hier meine Schwestern. Und jetzt, warum sagt er das? Verleugnet er sie? Glaubt ihr, Jesus hat die Maria nicht geliebt? Am Tod, beim Sterben hat er sie Johannes anvertraut, gell? Interessanterweise nicht Jakobus, nicht Joses, nicht Judas, nicht Simon, dem Johannes vertraute die Maria an. Zu dem Zeitpunkt konnte er sie nicht anvertrauen. Warum sagt er das? Verwirft er seine Familie? Nein, schaut mal. Er sagt, Vers 35, wer sind seine Familie? Wer den Willen Gottes tut, der ist Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der den Willen Gottes tut. Und hier, glaube ich, ist die Klammer, die uns zeigt, warum ihnen diese Sünde vergeben wird. Warum sie ihn gegen ihn lästern und trotzdem Erbarmen und Barmherzigkeit empfinden werden. Warum sie zum Glauben kommen werden. Wisst ihr warum? Weil sie zu der wahren Familie Gottes gehören. Was ist das Kennzeichen eines wahren Mitglied der Familie Jesu? Wer den Willen Gottes tut. Um den Willen Gottes zu tun, was muss man davor tun? Muss man ihn kennen. Man muss den Willen kennen, aber nicht nur kennen, sondern auch tun. Und ich weiß sofort, was in euren Köpfen ist. Und wir sind sofort beim Tun, gell? Und klagen uns an, wenn wir etwas nicht tun. Aber darf ich euch sagen, was ist der primäre und der erste Wille Gottes für dich und für mich? Schlag mit mir Johannes auf. Johannes Kapitel 6. Also 3 Predigten muss ich draus machen. Wir machen 3. Johannes Kapitel 6. Vers 40. Ab Vers 39, Entschuldigung. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nicht verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Und jetzt schaut mal, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was ist der Wille des Vaters? Was sollen wir tun? Wenn wir Jesus sehen, an ihn glauben. Das ist das, was wir tun sollen. Derjenige, der Jesus sieht und an ihn glaubt, gehört zu seiner Familie. Warum tut er das? Weil der Vater ihm ihn gibt. Er mag lästern. Er kann mal sagen, Jesus ist ein komischer Kauz. Diesen Jesus werde ich nie, ich verstehe ihn nicht. Manche Leute sagen, das ist ein religiöser Führer. Die anderen sagen, das ist ein Aufrührer. Die anderen sagen, ein Schwätzer. Die anderen sagen, ein Revolutionär, was auch immer. Sie mögen sogar sagen, er ist ein Spinner. Wenn aber sie zur Familie Gottes gehören und Gott ihnen diesen Jesus vorstellt, ich sage, ihnen ihn offenbart. Durch was oder wen offenbart Gott Jesus? Durch seinen Geist. Wer darauf hört, wer dem Heiligen Geist gehorsam ist, der das tut, was ihm der Heilige Geist zeigt, nämlich an Jesus Christus glauben, der mag gegen den Sohn des Menschen lästern, es wird ihm vergeben werden. Wenn er aber es verwirft, trotz des klaren, offenbarten Lichtes und Wirken des Heiligen Geistes, der macht sich der ewigen Sünde schuldig. Das gucken wir uns in der nächsten Predigt an, ab Vers 23. Das ist eine halbe Predigt heute, also ich bin noch nicht richtig zum Ende gekommen. Aber ich hoffe, ihr merkt, um was es hier geht. Warum das Markus-Evangelium diese beiden Berichte zusammenbringt. Beide lästern. Die einen tun das unwissend, die anderen tun das wissend. Und Jesus sagt, vergib ihnen, wem? Die es unwissend tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber nicht denen, die ganz genau wissen, was sie tun. Darf ich euch nur ganz kurz das sagen und dann das nächste Mal mit euch das anschauen? Kapitel 3, Vers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Sie sagten, er hat den Beelzebul und durch den obersten Dämonen treibt er die Dämonen aus. Weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Hier handeln sie gegen ihr Wissen. Sie leugnen nicht, dass sie Zeichen tun kann. Sie können nicht leugnen, dass sie Dämonen austreiben kann. Sie können nicht leugnen, dass Krankheiten geheilt werden, dass Menschen auferweckt werden. Sie können es nicht leugnen. Und wisst ihr was? Und das werde ich euch nächstes Mal zeigen. Sie wissen ganz genau, warum Kranke gesund werden, Lahme gehen, Blinde sehen. Sie wissen es ganz genau. Sie wissen ganz genau, in welcher Vollmacht er das tut. Der Nikodemus kommt nachts zu Jesus und sagt, wir wissen, und er ist der Schriftgelehrte, Pharisäer, kommt nachts und sagt, wir wissen, dass nur der von Gott kommt, solche Dinge tun kann. Wir wissen, sagt er. Wir haben ein Verständnis darüber. Niemand kann die Werke tun, die du tust, es sei denn, er ist nicht von Gott. Sie wissen es ganz genau. Aber sie sagen, wenn wir das den Volksmengen sagen, es ist wahr und es ist von Gott, dann werden sie ihm hinterherlaufen und nicht uns hinterherlaufen. Also sagen wir, es kommt nicht von Gott und es wirkt nicht Gottes Geist, sondern die Vollmacht kommt vom Teufel. Sie wissen, da wirkt der Geist Gottes und sie sagen, es ist der Teufel. Nicht unwissentlich, war das dieses Wunder vom Heiligen Geist oder war das dieses Wunder nicht vom Heiligen Geist? Die Bibel sagt, prüft die Geister, richtig? Und nicht wenige haben Angst, bestimmte Strömungen zu prüfen, weil sie sagen, vielleicht lästern wir den Heiligen Geist, wenn wir dann es dem Teufel zuschreiben. Hier geht es nicht darum, hat es getan oder hat es nicht getan. Sie wissen es. Warum? Sie hatten das Licht des Wortes Gottes. Sie waren die Gelehrten. Sie waren die Schrift kannten. Sie wussten ganz genau, was geschehen wird, wenn der Messias kommt. Der Geist Gottes hat es offenbart. Und die Sünde ist darin, wissentlich. Ich werde euch in der nächsten Predigt das beweisen, dass sie ganz genau wussten eigentlich, dass Jesus der Messias ist. Darf ich euch eine Sache noch zu Ende sagen? Und hoffe, euch diese lange Spanne jetzt noch, dass ihr es aushaltet. Wir finden doch im Markus-Evangelium immer wieder diese komische Aussage, dass er sagt, sagt's niemanden. Dieses Messias-Geheimnis. Warum? Warum sollen sie es nicht sagen? Wisst ihr warum? Zum Schutz. Denn wenn sie es wissen und ihn ablehnen, dann war es das. Aber wenn sie es unwissend tun, dann kann ihnen vergeben werden. Es ist nicht einfach nur, er will im Geheimen bleiben, er will nicht, dass so viele Menschen zu ihm kommen. Es ist ein Dienst an der Vergebung, denn er weiß, in dem Moment werden sie es noch nicht verstehen. Aber wenn sie genug Licht bekommen, Klarheit bekommen, die Zeichen, Wunder sehen werden, dann haben sie keine Ausrede. Denn wenn ich nicht gekommen wäre, oh, ich bin schon weiter, wenn ich, Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und es ihnen nicht gezeigt hätte und nicht gesagt hätte, hätten sie keine Sünde. Weil ich aber da war und es ihnen gezeigt habe und gesagt habe, haben sie keine Ausrede mehr. Jesus will im Verborgenen bleiben, weil er will, dass viele unwissend bleiben noch, damit viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass viele sich nicht versündigen. Das ist ein Schutz gewesen. Schutz gegenüber uns, Schutz gegenüber den Menschen. Wir merken, dass Wissen nicht immer Segen ist, gell? Ich denke die letzten Tage immer wieder darüber nach, beschäftigt mich. Ich lehre viele, viele, viele Stunden schon hier und viele Tage und mittlerweile auch Jahre. Wenn es uns darum geht, nur Erkenntnis zu sammeln und Dinge zu wissen, wenn wir den Willen Gottes nicht tun, das ist zum Fluch für uns. Dann ist es besser, nicht zu wissen. Besser, nicht zu wissen. Wenn wir in dem, was wir hören und in dem, was wir sehen, unseren Herrn Jesus Christus nicht erkennen und ihn nicht lieben und ihm nicht nachfolgen, Freunde, wie viel Licht brauchen wir denn noch? Wie viel Licht? Wo die Grenze ist und wie gefährlich dieses Spiel ist, das sehen wir bei den schriftgelehrten Pharisäern. Und das sehen wir dann übernächsten Sonntag. Ich möchte beten. Ich lade euch mit ein zu beten. Ich will dich von ganzem Herzen preisen, dass meine Unkenntnis mir zum Segen geworden ist. O Jesus, dass unsere Unkenntnis und unser Unverständnis und unser Unglaube uns zum Segen geworden ist, sodass wir dich nicht abgelehnt haben. In einer Weise, die uns nie wieder vergeben werden kann. Danke, danke, danke für das Licht, das du uns gegeben hast, für den Glauben, den du uns geschenkt hast, dass wir in Jesus Christus den Messias sehen, den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt, dass wir ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, an dem wir glauben, obwohl wir ihn jetzt noch nicht sehen. Danke für dieses Zeugnis in meinem Herzen, für dieses Zeugnis in den Herzen der Geschwister, dass wir dich haben, Herr, dass unser Herz nicht verstockt ist, nicht verblendet ist, nicht voller Hass und Abneigung dem Herrn Jesus gegenüber, sondern dass wir ihn lieben. Ich preise dich für diese Gnade, für diese Barmherzigkeit, die auch in meinem Leben widerfahren ist, wie dem Apostel Paulus, wie diesem römischen Hauptmann unter dem Kreuz, wie so vielen Millionen, aber Millionen von Menschen, die Gnade widerfahren ist, dass wir, Jesus, dich erkennen durften, an dich glauben durften, Herr, und in unserem Herzen behalten durften. Danke, danke dafür. Herr, führe uns durch dein Wort und durch deinen Geist und wirke das in uns, was es hervorbringen soll, das Wort. Das vermagst du. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen.